Gnade sei mit euch von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben die Geschichte gehört, zwei Brüder, zwei Charakter. Unversöhnlich prallen sie aufeinander, Versöhnung nicht in Sicht, gemeinsames Leben unter einem Dach vorerst ausgeschlossen. Mindestens einer geht immer verloren. Christine Nöstlinger, die Autorin, hat solche Verlustkonstellationen, wie wir sie von den Brüdern gehört haben, einmal in einen Auszählreim gepackt. Auszählreim, weil mindestens einer rausfliegt, auf der Strecke bleibt, verloren geht. Sie schreibt: Einer ist reich und einer ist arm. Einer friert und einer hat's warm. Einer stiehlt und einer kauft. Einer schwimmt oben und einer ersauft. Einer riecht gut und einer stinkt. Einer fährt weg und einer winkt. Einer hat Überfluss und einer hat Sorgen. Einer kann schenken und einer muss borgen. Einer hat Hunger und einer hat Brot. Einer lebt noch und einer ist tot. Zwei Brüder, zwei Charakter und unversöhnlich prallen sie aufeinander. Versöhnung ist nicht in Sicht und ein gemeinsames Leben unter dem Dach des Vaters ist vorerst ausgeschlossen. Mindestens einer geht verloren. Der eine verlässt das Elternhaus, er will einfach nur weg, raus, frei sein. Das Leben entdecken, sein Leben entdecken. Denn wer war er schon zu Hause? Der jüngere Bruder, das Nesthäkchen, immer im Schatten des anderen, des Erstgeborenen. An ihn, den Erstgeborenen, den Älteren, an ihn würde der Hauptteil des Erbes gehen. Deshalb besprach der Vater heute schon alle geschäftlichen Dinge mit dem großen Bruder. Ihm, dem Jüngeren, blieb nur die Rolle dessen, der im Schatten des Älteren lebt und arbeitet. Kein schlechtes Leben gewiss, aber doch eine undankbare Rolle. Und jetzt wird einer zum Draufgänger, zu einem, der aus der Rolle fällt, der nicht länger tut, was man von ihm erwartet. Der beschließt, er nimmt sein Leben in die Hand, statt immer die Erwartungen der anderen zu erfüllen. Einer, der sein Schicksal selbst gestalten will, anstatt das zu machen, was die Familie von ihm erwartet. Er möchte das tun, wonach ihm der Sinn steht, und nicht das, was andere für ihn ausgewählt und für gut befunden haben. Er will in die Fremde und dort will er sich neu entdecken, weit weg von der Familie. Einer fährt weg und einer winkt. Doch wie es so ist mit unseren Lebensversuchen und Aufbrüchen, sie können schiefgehen, richtig schiefgehen. Weil die Gunst der Stunde nicht ewig währt, weil Geld eine endliche Größe ist und weil die Zeiten sich ändern. Waren die Zeiten gestern noch friedlich? Gab es gestern noch Geld im Überfluss und alles war billig, billig, billig? Sah das Leben gestern noch nach immerwährender Party aus und die Arbeit nur eine lästige Unterbrechung, bevor die Party weiterging? So sieht das heute schon alles ganz anders aus. Das Leben zeigt sich von seiner harten, von seiner hässlichen Seite. Alles wird teurer. Das Geld, von dem der jüngere Sohn sowieso schon nicht mehr viel hat, ist jetzt auch nichts mehr wert. Die Ressourcen werden knapper und man muss kämpfen, um etwas abzubekommen. Der Hunger zieht durch das Land und packt sich seine Opfer. Erst gibt es wenig Essen, dann kaum mehr Essen und dann gar kein Essen. Ausgemergelt der Körper, die Haut und das Gemüt. Gott gab uns einen Magen, um uns zu bestrafen, heißt es in Indien. Die Strafe ist hart für den jüngeren Sohn. Es ist der Verlust der Selbstachtung. Für ein Stück Brot, für etwas Schweinefutter macht man plötzlich alles. Betteln, feilschen, tricksen, glauben. Der Aufbruch in die Selbstfindung endet im Verlust der Selbstachtung. Am Ende geht es ums pure Überleben. Am Ende isst man Schweinefutter. Am Ende ist hier einer beim Auszählreim auf der falschen Seite gelandet. Einer ist reich, aber dieser eine ist jetzt arm. Einer friert und einer hat's warm. Dieser eine hat jetzt Hunger und einer hat Brot. Einer lebt noch und dieser eine, er ist jetzt schon fast tot. Zwei Brüder, zwei Charaktere und unversöhnlich prallen sie aufeinander. Denn mindestens einer ist ja jetzt schon verloren. Einer aber lebt noch. Einer ist reich, einer hat Brot und einer hat's warm. Denn der Ältere ist zu Hause geblieben. Nur einer fährt weg und einer winkt. Böse Zungen könnten ihm jetzt mangelnden Mut vorwerfen, könnten sagen, selber schuld, wenn du tust, was man von dir erwartet, zu feige zum Aufbruch, Spaßbremse, Spießer, sorgt fürs tägliche Brot, statt sich um billigen Champagner zu kümmern. Aber man kann das auch anders sehen, was der ältere Bruder gemacht hat. Da geht einer in der Ruhe derer, die ihren Platz im Leben kennen, ihn wertschätzen und ausfüllen, seinen Aufgaben nach. Ohne großes Gewese um die eigene Person und ohne groß angelegten Selbstfindungstrip erfüllt hier einer seine Aufgaben. Er sorgt für das Auskommen seiner eigenen Familie, aber eben auch für das Auskommen der vielen Mitarbeiter und Tagelöhner und deren Familien, denn ja auch für die will gesorgt werden. Da kennt einer seine Pflicht und seine Verantwortung und nimmt sie wahr, Tag um Tag, Jahr um Jahr. Was er wohl gedacht hat, als sich der jüngere Bruder vom Acker gemacht hat und plötzlich eine Arbeitskraft zu ersetzen war? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass er weiter seiner Arbeit nachgeht und einen Ort schafft, an dem sich jetzt in der Krise gut leben lässt. Jetzt, wo alles knapp und teuer und umkämpft ist, auch das Brot und das Schweinefutter. Jetzt ist das Haus des Vaters und des älteren Bruders ein Überlebensort. Das weiß auch der jüngere Bruder. Denn einer hat jetzt eben Überfluss und einer hat jetzt Sorgen. Einer kann jetzt eben schenken und der andere muss jetzt borgen. Einer hat jetzt Hunger und der andere hat jetzt Brot. Einer lebt jetzt noch und einer ist jetzt fast schon tot. Die Konstellation hat das Zeug zu einem veritablen Konflikt. Die Familie könnte darüber zerbrechen, die Gemeinschaft irreparabel beschädigt werden. Wir haben den jüngeren Sohn, der voller Elan in das Leben aufgebrochen ist und jetzt gedemütigt zurückkommt. Er ist gestartet mit vollen Taschen und kommt als Bettler zurück. Auf der anderen Seite haben wir den älteren Sohn, der immer die Verantwortung für die anderen wahrgenommen hat und jetzt gedemütigt wird durch die Party, durch das Fest für den bankrotten Partykönig. Auf der einen Seite haben wir eine zerschlagene Selbstachtung und auf der anderen Seite nicht gewürdigte Arbeit. Auf der einen Seite einen starken Willen zu überleben, zurückzukommen und seine Schuld einzugestehen. Auf der anderen Seite ein ebenso starker Wille, der darauf besteht, dass man für sein Schicksal am Ende doch einfach selbstverantwortlich ist. Eine toxische Mischung, Und das kann schief gehen. Und wie oft geht es schief? Wie oft in unseren Lebensgeschichten und im Lauf dieser Welt finden diese beiden eben nicht zusammen? Wie oft gehen sie aufeinander los, beharren darauf, dass der andere im Unrecht ist? Der Jüngere belächelt den Älteren wegen seines Pflichtbewusstseins und der Ältere lässt den Jüngeren seine Niederlage spüren, gemeinsam unter einem Dach ausgeschlossen. Und manchmal scheint es, als wären wir alle in dieser Geschichte endlos gefangen. Das Leben ein ewiger Auszählreim. Einer schwimmt oben, einer ersauft, einer hat Überfluss und einer hat Sorgen. Einer kann schenken und einer muss borgen. Einer fährt weg und einer winkt. Einer lebt noch und einer ist tot. Und am Ende ist aber doch nicht nur einer verloren. Am Ende haben beide verloren. Denn bitter schmeckt das Brot, wenn der Bruder hungert. Einsam ist der Aufbruch, wenn sich zu Hause keiner auf die Rückkehr freut. Schal ist der eigene Überfluss, wenn die Sorgen den Nachbarn und Bruder zermürben. Die Auszählreime unserer Welt, sie sind eine trostlose Sache. Sie verwandeln unsere Welt in einen kalten und lieblosen Ort. Wäre da nicht der Vater? Wäre da nicht der Vater, die Welt wäre ein hoffnungsloser Ort. Jetzt aber gibt es Hoffnung, denn der Vater hält die beiden Brüder beieinander. Er setzt beide in ihr Recht und reibt ihnen nicht unter die Nase, wo sie doch auch im Unrecht sind. Er geht beiden Söhnen nach und kommt beiden entgegen. Dem Jüngeren läuft er aus dem Haus entgegen, rennt, küsst und herzt ihn, tischt das beste Essen auf, lässt es richtig krachen. Eigentlich undenkbar für einen Hausvater in damaligen Zeiten und an damaligen Orten. Aber die Freude, die Erleichterung, die Dankbarkeit braucht ein Ventil. Das Leben, das wiedergefundene Leben muss gefeiert werden. Heute und hier. Also nicht billigen Champagner für alle Tage dieses Leben. Nein, gutes Essen und guten Wein, weil und wo das Leben sich gnädig erweist. Und weil der Sohn wieder da ist. Und weil der Sohn als Sohn wieder eingesetzt werden muss. Der Vater verzichtet darauf, dem Sohn seine Niederlage so richtig unter die Nase zu reiben. Er verzichtet darauf, den jüngeren Sohn bloßzustellen und zu demütigen. Das Leben hat den Kerl ja schon genug gedemütigt. Aber der Vater gewährt dem Sohn, dem Heimkehrer, auch nicht mehr, als ihm zusteht. Er ist sein Sohn, aber der jüngere Sohn. Hier wird einer wieder in der Rolle begrüßt, die er eigentlich verlassen wollte. Weil nicht jeder Ort, der mit gewissen Erwartungen verbunden ist, ein schlechter Ort ist. Es ist und bleibt ein Ort am Tisch des Vaters. Aber auch dem älteren Sohn geht der Vater nach. Er verlässt das Fest, geht raus und fragt seinen Sohn, ob er nicht zum Fest dazukommen möchte. Es ist ihm nicht gleichgültig, dass der ältere Bruder hadert und das Mitfeiern verweigert. Für das Familiensystem ist es brandgefährlich, wenn Pflichtbewusste sich nicht anerkannt und wahrgenommen fühlen. Und man kann ja schon fragen, warum man den älteren Bruder nicht vom Feld geholt hat, um den Jüngeren zu begrüßen, warum man das Fest eigentlich ohne ihn angefangen hat. Vielleicht, weil der Vater die Unterschiede zwischen den beiden Brüdern sieht und sie am Ende nicht aufhebt. Er gibt jedem das Seine und da kommt der Ältere gar nicht so schlecht weg. Denn ihm, dem Älteren, versichert der Vater, was mein ist, ist auch dein. Das sagt er zum Jüngeren nicht, weil es nicht stimmt. Der größere Teil des Erbes wird der Ältere haben. Und deshalb wird der Ältere nicht zurückgesetzt, nur weil er keinen Braten für ein Fest mit seinen Freunden bekommt. Das Vertrauen des Vaters in seine Verlässlichkeit und seine Treue, das ist die Anerkennung, das ist sein Teil. Der Vater verzichtet also darauf, das Verhalten seiner Söhne zu bewerten. Er kommt beiden entgegen, er setzt beide in ihr jeweiliges Recht. Jeder bekommt genau das, was er für sein Leben, für seine Selbstachtung, für sein Bedürfnis nach Anerkennung benötigt. Zugleich aber sind beide seine Kinder, haben das Recht, unter seinem Dach zu leben. Der Vater lässt nicht zu, dass die Unterschiede sie auseinandertreiben. Er geht beiden entgegen, er geht beiden nach. Wo wir einander verloren zu gehen drohen, weil wir einander auszählen, der eine so, der andere so, weil wir im anderen nicht den Bruder oder die Schwester sehen, weil wir nur unsere Situation sehen, da geht Gott uns nach. Hält das gemeinsame Haus offen, erinnert uns an das, was jedem schon immer gegeben ist. Barmherzigkeit den Gescheiterten, Anerkennung den Pflichtbewussten. Beide, alle sind Kinder an seinem Tisch. Gott schuf die Welt nicht bloß für mich. Mein Bruder ist sein Kind, wie ich. Das gilt für beide Brüder und für uns alle. So erzählt uns also diese Geschichte vom Ende aller Auszählreime, bei denen eben nicht nur einer, sondern immer alle zu verlieren drohen. Die Geschichte, die Jesus erzählt, ist gewissermaßen der Beginn eines Einzählreims. Wir werden gemeinsam eingezählt, weil eingeladen und willkommen im Haus des Vaters. Gemeinsames Leben unter dem Dach des gemeinsamen Elternhauses. Beim Vater. Verbunden. Trotz unserer unterschiedlicher Charakter, unserer unterschiedlichen Lebensgeschichten und unseren unterschiedlichen Lebenshaltungen. Diese Gemeinsamkeit, sie ist die Hoffnung des christlichen Glaubens. Weil der Menschensohn gekommen ist, uns zu suchen und selig zu machen, die wir oft verloren sind. Das ist unsere Hoffnung. Amen.